Troy Davis ist ein afroamerikanischer Gefangener im Todestrakt. Seit 1991 sitzt er im US-Bundesstaat Georgia im Todestrakt. Und kurz zuvor gab es einen tragischen Zwischenfall. Auf einem Parkplatz in Savannah wurde ein Obdachloser geschlagen. Ein Polizist namens Mark McPhail, der gerade außer Dienst war. Also dieser Polizist Mark McPhail wurde erschossen. Schon nach wenigen Stunden meldeten die Medien, dass Troy Davis der Täter sein soll. Er hat sich dann selbst gestellt, hat gesagt, er ist unschuldig und hat versucht, das vor Gericht auch zu beweisen. Es gab keine forensischen Beweise gegen ihn, es gab keine Tatwaffe, es gab kein Motiv. Es gab aber erstaunlicherweise 9 Augenzeugen, die behaupteten, er hätte den Mord begangen. 7 davon haben inzwischen, nach der Verurteilung, ihre Aussage zurückgezogen. Unter ihnen auch der Obdachlose, der das Opfer der ganzen Sache am Anfang war. Er sagte dann später aus, dass ihm medizinische Hilfe für seine schweren Kopfverletzungen verweigert wurde, bis er einwilligte, dass er Troy Davis beschuldigen soll. Und genauso war es eigentlich auch bei 6 anderen Zeugen, die ihre Aussagen zurückzogen. Sie alle wurden von der Polizei genötigt oder teilweise mit schwerer Gewalt gezwungen, gegen Troy Davis auszusagen. Ja, für morgen, den 21. ist seine Hinrichtung angesetzt. Und das klingt jetzt erstmal unglaubbar, hat aber eine riesen Vorgeschichte. Also, ich weiß nicht, so eine Frage, die sich immer in anderen Gesprächen darüber gibt, ist, warum sollten Polizisten sowas tun? Warum sollten Polizisten andere zu Falschaussagen anstiften? Und dazu lässt sich sagen, dass es wahrscheinlich eine Mixtur aus 2 Faktoren ist. Zum einen hatten die Interesse an einer schnellen Aufklärung. Ein Polizist war erschossen worden und sie mussten schnell Erfolge vorweisen. Und das andere ist leider der alltägliche Rassismus, der gerade in den Südstaaten der USA bis heute schwer zum Tragen kommt. Denn nicht zuletzt ist ja die Todesstrafe dort der gesetzlich geregelte Ersatz für die Lynchmob-Justiz, die dort bis vor wenigen Jahrzehnten noch praktiziert wurde. Also nicht nur in Georgia, auch in Alabama, auch in Texas. Aber das ist halt auch ein gesellschaftlicher Hintergrund, den man dabei im Kopf behalten muss.
Es kam ja jetzt in der Geschichte eigentlich immer wieder zu Wiederaufnahmeanträgen. Also wieso konnte der Fall dadurch nie richtig aufgeklärt werden?
Es kam eigentlich nicht zu Wiederaufnahmeanträgen, sondern es kam zu Protesten gegen Hinrichtungstermine. Das war seit 2007 schon 3-mal der Fall. Seit 3-mal versuchten die ihn schon hinzurichten und sind jedes Mal daran gescheitert, dass Leute öffentlich interveniert haben, dass massive Demonstrationen, Online-Aktionen und auch Stellungnahmen in Medien von sehr bekannten Persönlichkeiten hier und da gab. Und dann in letzter Minute wurde das jedes Mal von den Gerichten gestoppt und gesagt, sie müssten das irgendwie juristisch prüfen. Aber sie haben es hinterher nie geprüft. Der Gipfel der Geschichte war eigentlich letzten Sommer. Da stand Troy Davis dann nach seinem überlebten Hinrichtungstermin beziehungsweise seine Verteidigung vor einem Richter und der sagte ihnen, ja, beweisen Sie doch mal über jeden Zweifel hinaus, dass Troy Davis unschuldig ist. Also sie haben sozusagen die Beweislast umgekehrt. Sie haben nicht, der Staat ist bis heute nicht in der Lage zu beweisen, dass Troy Davis schuldig ist, aber sie verlangen von ihm oder verlangten von ihm, das Gegenteil zu beweisen. Und haben dann aber auch alle Beweise und Aussagen, die ihm präsentiert wurden, zum Beispiel die gesamten Zeugen, die damals ihre Aussagen zurückgezogen haben, als unglaubwürdig eingestuft. Stufen aber nach wie vor ihre Aussagen aus dem Verfahren von 1991, wo sie Davis belastet haben, als glaubwürdig ein. Das ist unverständlich, für jeden juristischen Laien absolut unnachvollziehbar, aber so ist das gelaufen. Das ist für mich ein sehr typischer Fall des Rassismus in der Justiz dort drüben in den USA und auch der Klassenjustiz oder des nicht vorhandenen Armenrechts. Der Angeklagte hatte weder im Verfahren noch danach die Möglichkeit, qualifizierte Verteidigung selber zu bezahlen. Das ist erst seit wenigen Jahren durch Unterstützung und Spenden möglich. Und obwohl die selbst in diesen manipulierten Aussagen damals bei seiner Verurteilung recht dürftig waren, das ausgereicht, um ihn zum Tode zu verurteilen. Und er hatte kein Geld, er hatte keine Chance und dieses Schicksal teilt er inzwischen mit mehreren Millionen Leuten in den USA, also die USA haben im Augenblick 2,5 Millionen Gefangene, ein Großteil von den Leuten hat keine vernünftige Verteidigung. Dazu muss man auch sagen, dass 2/3 aller Gefangenen in den USA People of Color sind, also Angehörige der nicht weißen Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und die stellen zusammen gerade mal 20% der Bevölkerung, also ein Fünftel, sind aber 2/3, also die überwiegende Mehrheit aller Gefangenen, in den Knästen. Und wenn man sich die Todesstrafe mal genauer anguckt, dann sieht man, dass Staatsanwaltschaften prozentual viel öfter gegen People of Color als gegen Weiße die Todesstrafe suchen. Also sie hat eine sehr rassistische Komponente in der Gesellschaft. Darüber hinaus denken viele Leute, dass kein Staat das Recht hat, Gefangene umzubringen. Und da kommt der USA auch eine Schlüsselrolle zu. Denn solange es dort möglich ist, Gefangene umzubringen, also die Todesstrafe anzuwenden, können sich auch alle anderen Staaten, die das tun, hinter dieser sogenannten vermeintlichen demokratisch legitimierten Methode verstecken. Und das ist ein Punkt, warum sich sehr viele Menschenrechtsgruppen und Organisationen im Augenblick darauf konzentrieren, die Todesstrafe in den USA abzuschaffen.
Jetzt habt ihr, ihr habt ja jetzt mit eurem Engagement für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal, ne, auch eine langjährige Erfahrung mit dieser gesamten Situation in den USA. Hast du den Eindruck, dass sich da über die Zeit irgendwas entwickelt hat? Also zum Besseren in dem Sinne?
Oh, viel sogar. Also alle zwei Jahre schafft irgendein Bundesstaat in den USA die Todesstrafe ab. Etliche haben inzwischen Moratorien. Es gibt aber auch andere Bundesstaaten, die da richtig dagegen halten. Allen voran ist es Texas. Es ist vielleicht bekannt, dass der Herausforderer von Obama, der konservative Rick Perry, Gouverneur von Texas, schon 234 Hinrichtungsbefehle unterzeichnet hat und damit auch noch Wahlkampf macht. Also es ist ein sehr polarisierendes Thema in den USA. Es ist aber schon lange nicht mehr so, dass die Mehrheitsmeinung hinter der Todesstrafe steht. Es gibt immer mehr Menschen, die erkennen, dass ja Rassismus und Klassenjustiz die Grundlage von der Anwendung der Todesstrafe sind. Und wir sind ziemlich optimistisch, dass die Todesstrafe in den nächsten Jahren in den USA fallen wird.
Morgen ist ja dann schon die geplante Hinrichtung. Kann man jetzt eigentlich noch irgendwas machen für die Radiohörer sozusagen? Kann man noch irgendwie aktiv werden? Gibt es da noch eine Möglichkeit zu intervenieren?
Ja, also ganz klar, in den nächsten Stunden wird mit einer Entscheidung des Begnadigungsausschusses gerechnet. Also ich vermute, dass jetzt so frühen Nachmittag, spätestens späten Nachmittag bekannt sein wird, wozu sie sich entschieden haben. Es macht auf jeden Fall Sinn, weiterhin die Online-Petition zu unterzeichnen. Es gibt eine von colorofchange.org. Das ist von der Schwester von Troy Davis initiiert. Das ist von knapp 100.000 Menschen in den letzten 10 Tagen unterschrieben worden. Alle diese Unterschriften sind auch schon abgegeben worden am Begnadigungsausschuss. Es macht aber Sinn, das weiter zu tun. Es gibt auch Seiten von Amnesty International in Deutsch und Englisch, wo man auch unterschreiben kann. Darüber hinaus, und das finde ich aber im Augenblick sehr, sehr wichtig, ist es, den Begnadigungsausschuss direkt anzurufen, Faxen hinzuschicken oder E-Mails hinzuschicken. Alle Daten dafür und auch ein englischer Mustertext für den oder die, die das nicht selber formulieren können oder wollen, würde ich empfehlen, auf die deutsche Indymedia-Seite zu gehen. Das ist de.indymedia.org. Und da rechts im Newswire von der Samstagausgabe vom 17.09. steht ein ausführlicher Bericht über den Fall Troy Davis, über den Aktionstag. Und alle Daten, die man braucht, um dort bei den Behörden Druck zu entwickeln, sind drunter. Also Telefonnummern, E-Mails, Faxadresse, Mustertext und so weiter und so fort.